Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Der Streit ums Heizungsgesetz hält an, aber offenbar gibt es doch Änderungen, dazu gleich mehr. Zum Start aber ein Gesetz, das weit weniger Lärm erzeugt als alte Heizungen. Weniger wichtig ist es aber wohl nicht. Eine neuerliche Pflegereform ist im Bundestag beschlossen worden. Tom Funke dazu.
Nach einer teils heftig kontrovers geführten Debatte hat der Bundestag mit der Ampelmehrheit einer Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung zugestimmt. Der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt in seiner Rede das Vorhaben, Deutschland habe die drittälteste Bevölkerung der Welt nach Japan und Italien. Aber
wir können uns glücklich schätzen, dass in Deutschland ein so großer Teil der Pflege durch Angehörige erbracht wird, aber auch durch Menschen, die im Idealismus sich der Pflege gewidmet haben.
Rund 8 von 10 Pflegebedürftigen werden von Angehörigen zu Hause gepflegt. Insgesamt seien das rund 4 Millionen Menschen. Unter anderem für diese Person soll es jetzt Verbesserungen beim zuletzt 2017 erhöhten Pflegegeld geben. Es steigt ab kommenden Jahr um 5%, genau wie die Beträge für Sachleistungen. In Zukunft sollen diese Geld- und Sachleistungen dynamisch angepasst werden, zunächst in knapp 2 Jahren um weitere 4,5%. Zudem sagt Lauterbach:
Wir haben das Entlastungsbudget hinbekommen, was ich ursprünglich wollte. Dann ist es also in den Kabinettsberatungen nicht mehr finanzierbar gewesen. Jetzt haben wir es wieder. Ich hatte ja hier angekündigt, wir werden das gemeinsam versuchen. Jetzt haben wir eine deutliche Entlastung in der Kurzzeit- und der Verhinderungspflege. Das Gesetz ist durch die parlamentarischen Beratungen besser geworden.
Das flexibel nutzbare Entlastungsbudget soll pflegende Angehörige entlasten, wenn sie beispielsweise kurzzeitig nicht pflegen können. Für Eltern pflegebedürftiger Kinder soll das Budget schon ab kommendem Jahr greifen, für alle anderen erst ab 2025. Die Opposition im Bundestag kritisiert das. CDU-Gesundheitspolitikerin Diana Stöcker sagt:
Nicht akzeptabel ist jedoch, dass es für die meisten pflegenden Angehörigen erst nach 2 Jahren kommt. Und zwar im Juli 2025, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Reform hätte ein großer Wurf werden können, doch stattdessen fahre Bundesgesundheitsminister Lauterbach nur auf Sicht. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, es müsse jetzt eigentlich eine gesellschaftliche Debatte geben. Er fragt:
Wollen wir im Bereich der Pflege wie bisher ein Teilleistungssystem oder wollen wir ein Vollleistungssystem? Und momentan wird ja gerade von linker Seite, auch seitens der SPD, der Ampel, immer suggeriert, die Pflege an sich sei ein System, das alle Kosten, die im Zusammenhang mit Pflege entstehen, durch die Solidargemeinschaft decken kann. Und da müssen wir eben ehrlich sein und müssen sagen, wenn wir das wollen, dann ist es eine Umstellung vom bisherigen Teilleistungssystem. Das heißt aber auch, es würde für alle sehr viel teurer werden.
Aber teurer wird es jetzt auch durch die beschlossene Reform. Zur Finanzierung steigen bereits in gut einem Monat die Beträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Kinderlose werden dabei mehr belastet als Beitragszahler mit Kindern. Damit folgt das Gesetz einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte eine stärkere Differenzierung bei der Finanzierung angemahnt. Die FDP-Abgeordnete Nicole Westing verteidigt die Beitragserhöhung. Die derzeitige Finanzierung stoße an ihre Grenzen. Es müsse alles dafür getan werden, die heimische Pflege zu stärken. Atesh Gürpinar von der Linkspartei kritisiert genau das, werde mit dem Gesetz nicht umfassend getan und sagt:
Sie nehmen dann mehr Geld von denjenigen, die in die Pflegekasse einzahlen. Das sind bei den gesetzlichen Pflegekassen übrigens vornehmlich die Geringen und Mittelverdienenden und die Rentnerinnen und Rentner, die von der Inflation gegenwärtig schon genug betroffen sind. Gutverdienende, Einkommen aus Mieten, aus Renditen und Spekulation, all das wird nicht angetastet. Und gleichzeitig vollziehen Sie eine reale Kürzung bei dem Pflegegeld und den Pflegeleistungen, also bei der Unterstützung der zu Pflegenden.
Dieser Kritik schloss sich auch die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, an. Sie sagt, die Reform werde kaum zu einer spürbaren Entlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen beitragen.
Wer jetzt weiß, wie die Kaufkraft inzwischen ist und wie die Preisentwicklungen sind, der weiß, dass wir eine deutlich größere Pflegegelderhöhung gebraucht hätten. Also Schätzungen gehen davon aus, dass sie um eher 16% hätten steigen müssen.
Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach betont in seiner Rede, das jetzt beschlossene Gesetz sei erst die Basis für weitere Reformen. Dieses Gesetz sei kein perfektes Gesetz. Bis zum kommenden Frühjahr werde man, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart, die Finanzierung der Pflegeversicherung auf eine neue Stufe stellen.
Tom Funke war das. Der Bundestag hat die Pflegereform beschlossen. Mitgehört hat der Bremer Pflegewissenschaftler Heinz Rothgang. Guten Tag. Herr Rothgang, Sie hören mich?
Ich kann Sie gut hören, ja. Hören Sie mich auch?
Ja, jetzt ja.
Ja, wunderbar.
Herr Rothgang, nicht perfekt hat der Bundesgesundheitsminister die Reform im Bundestag heute selbst genannt. Weitaus harscher fiel das Urteil der Opposition aus. Wie ist da Ihre Einschätzung? Eher bei nicht perfekt oder ziemlich daneben?
Nicht perfekt ist sicherlich verharmlosend. Ist es enttäuschend insgesamt. Und wenn man sich anschaut, was im Koalitionsvertrag alles versprochen wurde, von dem jetzt fast nichts umgesetzt wurde, muss man sagen, das ist wirklich eine minimale Reform, die nur im Wesentlichen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzt, ein paar kosmetische Tupfer hier und da hat, ansonsten aber die Probleme bis in die nächste Legislaturperiode verschiebt.
Was wir jetzt haben, höhere Einnahmen, dadurch, dass die Beitragssätze steigen, mehr Leistungen, ein bisschen mehr Leistungen über das höhere Pflegegeld für Pflegebedürftige, ja, und etwas mehr Entlastung für pflegende Angehörige, die sich künftig mehr Auszeit nehmen können, aber das erst nach 2025, ja, und bezahlt eigentlich von den Pflegebedürftigen, bei denen die nächste Erhöhung des Pflegegeldes niedriger ausfällt. An welchem Punkt sind Sie besonders unzufrieden? Wo hätte man mehr erwarten können?
Ja, wenn wir bei den pflegenden Angehörigen sind, das ist ja gerade auch schon angeklungen, die Inflation von 2017 bis Ende diesen Jahres wird bei 23% liegen nach den heutigen Berechnungen. 23%, und zum Inflationsausgleich gibt es eine Anpassung um 5%. Das heißt, wir erleben eine reale Leistungskürzung um mehr als 15%. Das ist bei den Sachleistungen genauso. Also es kann nicht die Rede von einer Erhöhung der Leistung sein, sondern es ist eine reale Verschlechterung der Leistung. Und wenn wir uns anschauen, die Eigenanteile im stationären Bereich, die werden nicht wirklich sinnvoll gedeckelt. Die liegen ja im Moment bei über 2.500 €. Das heißt, das ist mehr als doppelt so viel, wie ein durchschnittlicher Rentner, ein männlicher Rentner im Westen verdient. Also die Pflegeversicherung wird ihrer eigene Zielsetzung, pflegebedingte Verarmung zu verhindern, überhaupt nicht mehr gerecht. Und wenn ich eben einen Beitrag gehört habe, Teilleistung, Vollleistung, dann muss man sagen, bei Einführung der Pflegeversicherung bezog sich der Gedanke Teilleistung darauf, dass Pflegebedürftige die Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Heim selber zahlen, nicht die pflegebedingten Kosten. Was wir gesehen haben in den letzten 30 Jahren, ist eine schleichende Umdefinition, was Teilleistung heißt. Und heute gehen wir davon aus, dass auch die pflegebedingten Kosten zum Teil finanziert werden sollen. Das war so nicht geplant.
Sie haben das eben schon angesprochen. Das ist ja Teil des Gesetzes, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen ab dem Januar 2024 einen höheren Zuschuss zum Eigenanteil bekommen. Im ersten Jahr des Aufenthalts schießt die Pflegeversicherung dann 15% zu. Sie sagten das unzureichend.
Das ist unzureichend. Das heißt, wenn heute der Pflegesatz um 100 € steigt, dann zahlt die Pflegeversicherung davon 38 und den Rest zahlt der Heimbewohner, die Heimbewohnerin. In Zukunft wird die Pflegeversicherung 43 € zahlen und 57 zahlt der Heimbewohner, die Heimbewohnerin. Und die Pflegesätze werden deutlich steigen, auch durch gesetzliche Maßnahmen. Da war die Einführung der Tarifbindung jetzt im letzten Jahr, die noch weitere Nachwirkungen hat. Da haben wir Tariflohnsteigerungen, die in den letzten 10 Jahren immer überproportional waren. Wir haben zum 1.7. diesen Jahres eine Mehrung des Personals gesetzlich verordnet. Wir haben in 2025/26 die nächste Stufe einer Mehrung des Personals. Wir haben Personalkategorien, die bisher extern finanziert werden, die jetzt in den Pflegesatz reingeklappt werden. Wir haben viele Faktoren, die dafür sorgen werden, dass die Pflegesätze steigen. Und das ist auch alles an sich berechtigt. Aber dass das auf dem Rücken der Heimbewohnenden ausgetragen wird, das ist nicht berechtigt.
Was allerdings zuvor auch passierte und was jetzt die Belastung nicht der Heimbewohner, aber zumindest der Angehörigen stark verbessert. Sie müssen sich erst ab einer relativ hohen Einkommensgrenze, müssen sie den Eltern, meist sind es ja die Eltern, unter die Arme greifen. Also wir haben es mit den gewünschten, politisch gewünschten Kostensteigerungen zu tun, die Sie aufgezählt haben, aber auch mit geringeren Lasten für die Angehörigen. Aber irgendwie sind die Pflegebedürftigen selbst unter dem Radar verschwunden, oder?
So ist es. Also der Schutz für pflegende Angehörigen, der wird ja nicht erst in diesem Gesetz eingeführt, der gilt ja schon. Und es geht jetzt um die Belastung der Pflegebedürftigen selbst. Und im stationären Bereich werden die nicht nachhaltig begrenzt. Und im ambulanten Bereich werden wir das nicht über steigende Eigenanteile sehen, sondern darin sehen, dass Pflegebedürftige weniger professionelle Leistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, dass die Pflegequalität sinken wird. Und das ist ein Bereich, wo wir nicht hingucken und wo wir auch nicht hingucken können. Aber wenn Pflegebedürftige jetzt aufgrund der Preissteigerung weniger Einsätze der Profis in Anspruch nehmen, dann können wir davon ausgehen, dass sich das auf die Pflegesituation negativ niederschlägt und auch auf die Belastung der pflegenden Angehörigen.
Dieses Stichwort Teilkasko, Vollkasko, das haben Sie ja schon erwähnt. Seit 1995 gibt es die gesetzliche Pflegeversicherung und sie war damals bewusst als Teilkaskoversicherung konzipiert. Bewusst auch deshalb, weil eine Vollkaskoversicherung, die alle Finanzrisiken auch bei finanziell leistungsfähigen Pflegebedürftigen schultert, am Ende ja darauf hinausläuft, dass mit Beitragsmitteln das Erbe geschützt wird oder die Erben, was ja auch nicht plausibel ist. Welche Idee haben Sie denn zur Neujustierung dieses Teilkasko-Vollkasko-Risikos?
Ja, ich kann es nochmal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich zitiere aus der Gesetzesbegründung: Die Pflegekasse trägt den pflegebedingten Aufwand für die erforderlichen Leistungen. Das stand in der Gesetzesbegründung Pflegeversicherungsgesetzentwurf. Das heißt, die Pflegekasse trägt alles, den pflegebedingten Aufwand, nicht die Kosten von Unterkundenverpflegung. Das war die damalige Definition von Teilleistung und das ist heute ganz anders. Und wenn ich an das Erbenargument denke, ich sage mal, wenn Sie morgen einen schweren Herzinfarkt kriegen, eine schwere Krankheit und Sie müssen ins Krankenhaus. Keiner käme auf die Idee zu sagen, naja, zahlen Sie den Krankenhausaufenthalt mal selbst. Sie haben ja Vermögen und warum soll das geschont werden, eventuell vererben? Geben Sie das doch erstmal aus. Das ist nicht unser Gedanke von Sozialstaat. Unser Gedanke ist, wenn ich eine Versicherung habe, dann zahlt die Versicherung und mein Lebensstandard wird geschützt. Und wenn wir das bei der Pflege aufheben, in der Krankenversicherung dagegen aufrechterhalten, dann machen wir Pflege zu einem Risiko zweiter Klasse. Und das ist genau die Situation, aus der wir gekommen sind, die wir 1994 mit der Einführung der Pflegeversicherung beenden wollten. Und das ist jetzt eine fröhliche Rolle rückwärts. Und wenn wir was gegen die Erben tun wollen, und das ist ja durchaus plausibel, dann gibt es dafür ein Instrument, das gezielt darauf zugreift. Das ist die Erbschaftssteuer. Wenn diejenigen, die jetzt sagen, Erbenschutz sollen wir nicht sicherstellen, dann wirklich bei der Erbschaftssteuer mal sich etwas bewegen würden, dann würde ich das sehr begrüßen.
Was wären denn, um das zum Schluss noch anzuführen, was wären denn Reformansätze, um die es jetzt gehen müsste im kommenden Frühjahr? Da soll ja die Grundlage für die Finanzierung der Pflegeversicherung neu gebaut werden. Was müsste da kommen?
Ich glaube, man muss die Pflegebedürftigen selbst schützen, also den Eigenanteil begrenzen. Dadurch wird es für die Pflegeversicherung teurer. Da müssen weitere Ressourcen mobilisiert werden für die Pflegeversicherung. Und da hätten wir die Steuerfinanzierung, die im Koalitionsvertrag schon verankert ist. Wenn nur das umgesetzt würde, die Übernahme von versicherungsfremden Leistungen durch Steuermittel, was im Koalitionsvertrag drinsteht, bräuchten wir keine Beitragssatzerhöhung. Also das heißt, einfach mal den Vertrag einhalten, das wäre der Punkt 2. Dann statt eines Beitragssatzanstiegs wirklich mal über die Beitragsbemessungsgrenze nachdenken. Beitragssatzanstieg belastet alle Einkommensbezieher. Beitragsbemessungsgrenze nur die hohen Einkommensbezieher. Und drittens, man muss natürlich auch sich anschauen, wie das ist mit der Privatversicherung. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil 2001 gesagt, der Gesetzgeber durfte eine Pflegevolksversicherung, so hat das Verfassungsgericht das bezeichnet, in zwei Zweigen einführen, aber nur unter Maßgabe einer ausgeglichenen Finanzbelastung. Und das ist nicht der Fall. Wir brauchen einen Finanzausgleich zwischen privaten und Sozialversicherten.
Der Bremer Pflegewissenschaftler Heinz Rothgang war das. Vielen Dank. Gerne. Und Themenwechsel. Ja, und irgendwie auch nicht, denn es gab in den vergangenen Tagen kaum einen Tag, an dem nicht über das Gebäudeenergiegesetz, mittlerweile bekannter als Heizungsgesetz, berichtet wurde. SPD und Grüne dringen auf einen Bundestagsbeschluss zu dem Gesetz noch vor der Sommerpause. Die FDP fordert eine Verschiebung der Pläne und dringt auf Änderungen und ist offenbar nicht ganz erfolglos damit. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Kompromissbereitschaft, die signalisierte Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Heizungsgesetz. Der Funke Mediengruppe erklärte der grünen Politiker, er sei zu Änderungen bereit, etwa die Regeln zeitlich zu staffeln. Im Neubau könnten die neuen Regelungen ab dem 1. Januar 2024 gelten, für den Bestand dann etwas später. Ihm sei wichtig, dass der Umstieg auf erneuerbares Heizen pragmatisch funktioniere, so Habeck. In der kommenden Woche will er das Gespräch mit Mitgliedern des Bundestages suchen, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin bestätigte.
Ein weiterer Schritt ist ein Treffen von Bundesminister Habeck mit Vertretern der Koalitionsfraktionen. Das wird am Dienstag stattfinden.
Hierbei sollen auch Fragen geklärt werden, die die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an das Ministerium gerichtet hatten.
Es geht darum, dort Wege zu finden, dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren vorzubringen.
In dieser Woche hatte die FDP dies blockiert. Auf der vorläufigen Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche steht das Gebäudeenergiegesetz vorerst wieder nicht. Es könnte aber von den parlamentarischen GeschäftsführerInnen der Regierungsfraktionen kurzfristig noch auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn bis dahin Klarheit über wesentliche Punkte herrscht. Bundesregierung und Regierungsfraktionen versuchen derzeit erkennbar, wieder konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, nachdem diese Sitzungswoche von vielen gegenseitigen Vorwürfen gekennzeichnet war. Das gestand auch Grünen Co-Chef Omid Nuripur im ZDF ein.
Es ist richtig, dass die gesamte Koalition zurzeit nach außen zu schrill ist. Wir müssen uns alle an eigenen Nasen jeweils fassen und zurückkommen in den Arbeitsmodus, der uns letztes Jahr auch so ausgezeichnet hat.
Die Fülle der im Arbeitsmodus zu klärenden Fragen ist groß. Das machte am Morgen auch Ingbert Liebing im Deutschlandfunk deutlich, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen und Mitglied der CDU.
Das Grundziel dieses Gesetzes, das teilen wir.
Aber Liebing plädierte dafür, das Gesetzespaket in die zweite Jahreshälfte zu schieben und eng mit der kommunalen Wärmeplanung zu verzahnen. Zudem kritisierte er, dass die im Gebäudeenergiegesetz angedachten Fristen nicht einhaltbar seien. Dies erläuterte er am Beispiel der Fernwärmeversorgung, die künftig eine große Rolle spielen soll.
Aber gleichzeitig werden hohe Hürden aufgezogen. Die Fernwärmeversorger, also die Stadtwerke, leisten ja fast 90% der Fernwärmeversorgung vor Ort. Die müssen nach diesem Gesetzentwurf im Jahr 2030 50% erneuerbare Wärme in ihren Netzen nachweisen. So schnell wird das aber nicht gehen.
Auch im Bereich der Möglichkeiten für den Einsatz von Wasserstoff sieht Liebing Nachbesserungsbedarf.
Wir haben Gasleitungen liegen, die können wir auch für Wasserstoffversorgung in der dezentralen Wärme mit nutzen. Sicherlich nicht 1:1, aber je nachdem, wie es örtlich passt. Und das muss eine Option für die kommunale Wärmeplanung sein. In dem Gesetzentwurf von Robert Habeck ist das aber weitgehend praktisch ausgeschlossen.
Das bestehende Erdgasnetz wird von verschiedenen Akteuren mit einem Wert von bis zu 270 Milliarden Euro beziffert. Wird immer weniger Erdgas für Heizung und Industrie benötigt, könnten Teile des Netzes stillgelegt werden, konkrete Werte verfallen. Ob Wasserstoff überhaupt in ausreichenden und bezahlbaren Mengen zur Verfügung stehen wird, um ihn in Heizungen zum Einsatz zu bringen, daran zweifelt etwa der Nationale Wasserstoffrat. Doch auch die FDP möchte sich diese Option nicht durch Gesetzgebung verbauen, so heißt es aus der Fraktion.
Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Die italienische Fluglinie Alitalia war all ihren Krisen zum Trotz eine ganze Zeit lang schon ein Objekt der Begierde für das Lufthansa-Management. Jetzt, da Alitalia zur ITA geschrumpft ist, kauft sich Lufthansa ein, zunächst 41% der Anteile, später mehr. Gestern wurde das bekannt, heute, am Tag danach, sind die Zweifel an diesem Geschäft nicht kleiner geworden. Mischa Erhardt dazu.
Der Einstieg ist nur ein erster Schritt bei der anvisierten Komplettübernahme der angeschlagenen italienischen ITA. Für 325 Millionen Euro will Lufthansa zunächst 41% der ITA-Aktien kaufen. Ab 2025 können dann weitere 49% erworben werden und in einer dritten Runde dann die übrigen 10% zur Komplettübernahme.
Es war wohl nicht mehr erreichbar für die Lufthansa, als jetzt diesen Einstieg mit der Option, dann nochmal nachkaufen zu können und so die Mehrheit zu bekommen,
sagt Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
In der Minderheit mit einem staatlich ausgerichteten Unternehmen, das würde, glaube ich, der Lufthansa nicht gut tun. Insofern muss das Ziel sein, hier auch die Mehrheit zu bekommen.
Allerdings hat die Lufthansa nach Angaben des Konzernchefs Carsten Spohr auch die Möglichkeit, sich je nach Entwicklung der Geschäfte der italienischen Fluglinie noch umentscheiden zu können. Mit dem Einstieg und der möglichen Komplettübernahme verschafft sich Lufthansa Zugang zum drittgrößten Luftfahrtmarkt Europas. Attraktiv ist dieser Markt natürlich durch die vielen Touristen, aber auch Geschäftsreisende, vor allem im Norden Italiens. Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor 2 Wochen auf der Aktionärsversammlung seines Konzerns.
Wir wollen mit diesem Schritt unsere Präsenz in Europa weiter stärken. Und schon heute ist Italien nach den USA unser größter Auslandsmarkt.
Lufthansa verspricht sich nach der Übernahme von Brussels Airlines vor einigen Jahren den nächsten Wachstumsschritt, auch um in der Konkurrenz etwa mit der British Airways Mutter IAG oder Air France KLM besser bestehen zu können. Mit ITER kann die Lufthansa etwa ihr Angebot für Flüge nach Afrika und Südamerika ausbauen, wo die beiden Konkurrentinnen bislang die Nase vorn haben.
Zugleich wird die Lufthansa Group mit diesem Schritt noch internationaler. Und das ist aus unserer Sicht im globalen Wettbewerb notwendig.
So Carsten Spohr gegenüber seinen Aktionärinnen und Aktionären. Jedoch teilen längst nicht alle Beobachter diese Sichtweise. So kritisierte die Fondsgesellschaft Union Investment, sie glaube nicht, dass sich die Übernahme für sie als Aktionärin lohnen wird. Es bestünden Zweifel, ob sich ITER überhaupt erfolgreich in den Konzern integrieren lasse. Ein anderer großer Aktionär, die DekaBank, sprach davon, dass sich Lufthansa durch verschiedene Akquisitionen mittlerweile zu einem Gemischtwarenladen entwickelt habe, bei dem der Vorstand Acht geben müsse, nicht die Kontrolle zu verlieren. Kurt Schellenberg.
ITER soll ja eigenständig sein, aber mit diesen weiteren italienischen Farben, unter denen man fliegt, so wie die Lufthansa das mit der Swiss gemacht hat, die ja auch mit dem Schweizer Kreuz am Heck fliegt, oder Austrian mit dem Wiener Walzer. Also da soll eigenständig sein, aber im Gesamtkonzert müssen natürlich alle Unternehmen der Lufthansa-Gruppe eine gemeinsame Klaviatur nutzen. Das wird eine Herkulesaufgabe.
ITER dürfte schon deswegen ein schwieriger Fall werden, weil die Fluggesellschaft aus den Überbleibseln der alten Alitalia heraus neu gegründet wurde und mit vielen Problemen kämpft. Für den Neustart hatte die EU-Kommission 1 Milliarde Euro an staatlicher Unterstützung genehmigt. Nun ist das Geld nach weiteren großen Verlusten seit ihrem Start im Oktober 2021 schon wieder aufgebraucht. Zudem ist die Konkurrenz im italienischen Luftraum groß. Vor allem auch der Billigflieger Ryanair hat seine Flügel weit ausgebreitet und seinen Marktanteil in Italien in den vergangenen Jahren auf 40% steigern können.
Michael hat mit dem italienischen Einkauf der Lufthansa. Nehmen wir den mit zum Börsenberichterstatter Nicolas Buschlöter. Nach dem eben gehörten überrascht es nicht, Herr Buschlöter. Viel Beifall an der Börse gab es für Lufthansa nicht.
Richtig, die Aktionäre von Lufthansa sind nicht besonders begeistert vom Zukauf der ITA, aber manchmal scheint es ihnen auch ein bisschen egal, denn die Papiere der Airline haben sich heute im Laufe des Tages wieder ein bisschen erholt, sind inzwischen nur noch mit 0,2% im Minus.
Und die Börsenwoche als Ganzes, da gab es ja zur Mitte eine Kursdelle wegen des offenen Schuldenstreits in den USA. Der ist jetzt weiter offen, die Frist bis zur Beilegung läuft ab und trotzdem, den DAX hat das nicht mehr so sehr bedrückt. Wie kam das?
Zuletzt gab es ja doch immer mehr Zeichen, dass eine Einigung in Washington nicht mehr weit weg sein könnte. Angeblich wird auch schon an einem Gesetzestext zwischen Republikanern und Demokraten gearbeitet. Das macht Hoffnung nicht nur an der Wall Street, die im Plus eröffnet hat, sondern auch hier. Der DAX nähert sich wieder überraschenderweise der 16.000-Punkte-Marke. Er steht jetzt bei 15.987 Punkten. Das ist ein Plus von 1,2%. Auf Wochensicht verliert der Leitindex aber noch immer rund 1%.
Was gab es an auffälligen Bewegungen unter den DAX-Aktien, Rheinmetall-Aktien zum Beispiel, die verloren, was aber eigentlich mit der Konkurrenz zu tun hatte.
Genau, die Firma Hensoldt, ebenfalls ein Rüstungsunternehmen, verliert heute üppige 4%. Das liegt an einem Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, in dem Hensoldt undurchsichtige Geschäfte mit Katar und Uganda vorgeworfen werden. Auch Rheinmetall leidet dann unter dieser Meldung und gibt ein 0,5% ab.
Nachrichten kamen auch aus dem Kreis der Nebenwertezahlen von ProSiebenSat.1 etwa und die Nachricht an Anleger, die gerne in eine Dating-Aktie investiert hätten. Daraus wird wohl nichts.
Minus 0,5% verliert die Aktie von ProSiebenSat.1 heute. Am frühen Morgen waren es noch viel mehr, noch 5% minus. Aber das liegt alles zusammen an der schwächelnden Werbebranche, das Minus. Manche Unternehmen müssen die Budgets für Anzeigen zusammenkürzen. Und das trifft dann auch den Medienkonzern ProSiebenSat.1. Der Umsatz ist gesunken und deshalb wird auch der Börsengang der Dating-Sparte Parship erstmal verschoben.
Kurszuwächse gab es bei der Aktie des Windkraftkonzerns Nordex.
Nordex kann sich bei der französischen Bank Société Générale bedanken, die eine Kaufempfehlung für Nordex-Papiere abgegeben hat. Dadurch steigt der Kurs von Nordex um über 2%.
Bevor wir auf den Euro gucken, Blick zur Seite, zur türkischen Lira, bevor es am Sonntag zur Stichwahl kommt zwischen dem amtierenden Präsidenten Erdogan und seinem Herausforderer. Wie steht die türkische Lira da?
Die türkische Lira wertet weiter ab. Das liegt daran, dass die Finanzmärkte nicht mit einem neuen Präsidenten Erdogan so gut können. Er ist bekannt für seine Einmischung in die türkische Notenbankpolitik und deshalb wertet die türkische Lira ab.
Und dann haben wir noch Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro sinkt weiterhin, er fällt auf 1,0702 $. Die Umlaufrendite steigt von 2,51 auf 2,54%. Und eine Feinunze Gold ist nur 1.939,11 $ wert.
Nikolaus Buschelter war das hier, verabschiedet sich. Birgit Becker, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.